Herzlich willkommen zum Podcast Jüdische Geschichte kompakt, gemeinsam herausgegeben vom Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam und dem Institut für die Geschichte der Juden in Hamburg. Einschnitte, Sprechen und Schweigen über Antisemitismus und Gewalt ist der Titel der gegenwärtigen Staffel. Mein Name ist Christoph Schulze und ich bin Mitarbeiter der Emil-Julius-Gumbel-Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus, die seit 2016 am Moses-Mendelssohn-Zentrum angesiedelt ist. Ich freue mich sehr, als Podcast-Novize hier meinen Einstand bei Jüdische Geschichte kompakt geben zu dürfen. In unserer Forschungsstelle beschäftigen wir uns mit Phänomenen des Rechtsextremismus und Antisemitismus in der Zeitgeschichte und in der Gegenwart. Forschungen mit einem Landesfokus liegen uns dabei besonders am Herzen. 2023 konnten wir in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, aber auch aus der Zivilgesellschaft einen Sammelband veröffentlichen, der sich Facetten der rechten Gewalt im Bundesland Brandenburg widmet, den Ausprägungen, den Konjunkturen, den Auswirkungen, aber auch der Perspektive der Betroffenen. Der Titel des Bandes lautet »Rechte Gewalt – Aktuelle Analysen und zeithistorische Perspektiven auf das Land Brandenburg«. Herausgeber sind die Freiburger Kollegin Gesa Köberling, mein MMZ-Kollege Gideon Botsch und ich selbst. Es lag für uns auf der Hand, für diesen Band mit einer wirklich langjährigen Kooperationspartnerin erneut zusammenzuarbeiten, und zwar dem Verein Opferperspektive. Mitarbeiterinnen der Opferperspektive haben zum Buch verschiedene Beiträge beigesteuert. Ich freue mich sehr, hier und heute mit Judith Porath und Lavinia Schwederski, zwei Mitarbeiterinnen der Opferperspektive, begrüßen zu dürfen. Danke für euer Kommen, danke für die Gelegenheit, diese Folge des Podcasts mit euch gestalten zu können. Liebe Judith, liebe Lavinia, herzlich willkommen bei Jüdische Geschichte kompakt.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Legen wir los. Lavinia, zu Beginn würde ich dich bitten wollen, stell doch bitte in einigen Sätzen die Opferperspektive vor und stell gern auch deine Person vor.
Ja, die Opferperspektive besteht aus zwei Beratungsstellen, einmal der Antidiskriminierungsberatung und einmal einer Gewaltopferberatung. Wir beraten Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt im Land Brandenburg. Die Beratung ist aufsuchend. Das heißt, unser Büro ist zwar in Potsdam, aber wir kommen dahin, wo die Klientinnen mit uns sprechen möchten. Darüber hinaus beraten wir auch Angehörige und Zeuginnen von Vorfällen und versuchen mit unserer Arbeit so ein bisschen Orientierung erstmal zu geben nach einem Vorfall, der ja erstmal sehr belastend ist und ja, auf jeden Fall erstmal ein Gefühl von Ohnmacht auslösen kann. Und wir versuchen dann, das gemeinsam so ein bisschen zu sortieren und zu gucken, wie können wir auch sehr individuell auf die Person zugeschnitten jetzt unterstützen. Genau, das Spektrum reicht dann von erstmal Entlastungsgesprächen, vielleicht ein Gespräch über mögliches Strafverfahren, Begleitung zu weiteren Terminen, und ab einem gewissen Punkt vermitteln wir auch zu weiteren Angeboten, also das, was wir nicht mehr abdecken können. Das ist unsere Kernarbeit, also die Beratungsarbeit, und darüber hinaus verstehen wir uns auch als eine politische Organisation, das heißt, wir machen auch politische Lobbyarbeit, sage ich mal, zu dem Thema.
Was ist dein persönlicher Hintergrund? Wie kam es, dass du bei der Opferperspektive angefangen hast zu arbeiten? Was ist der fachliche Hintergrund?
Ich bin sozusagen Quereinsteigerin in der Beratungsarbeit. Also ich habe einen Hintergrund in der Konflikt- und Gewaltforschung und habe auch einige Jahre eher wissenschaftlich gearbeitet und in dieser Zeit aber gemerkt, dass mir das zwar Freude macht, aber dass mir etwas fehlt, dass mir irgendwie dieser menschliche Kontakt fehlt und dass mir auch in der Arbeit so ein Selbstwirksamkeitsgefühl tatsächlich eher gelingt, wenn ich im direkten Kontakt mit Menschen arbeite. Und habe dann erstmal eine Mediationsausbildung tatsächlich gemacht und ehrenamtlich als Mediatorin gearbeitet. Und zur Opferperspektive und diesem Thema auch rechte, rassistische Gewalt bin ich auch eher übers Ehrenamt gekommen, weil ich mich schon ein paar Jahre engagiert habe vorher in so einem antirassistischen Bündnis. Genau, und habe dann ein Jahr auch bei der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus gearbeitet. Und dann kam die Opferperspektive.
Ah ja, interessant. Judith, Kannst du dich bitte kurz vorstellen und vielleicht etwas zu deinem Hintergrund in der Opferperspektive sagen? Ich weiß, du bist eine Veteranin in dieser Organisation.
Ja, ich arbeite schon sehr lange bei der Opferperspektive. Seit 2000 bin ich dabei und habe viele, viele Jahre in der Gewaltopferberatung gearbeitet und war für einen Teil Landkreise zuständig, habe Menschen begleitet nach rechten Gewalttaten und mache jetzt seit ja inzwischen 10 Jahren die Geschäftsführung in der Organisation, leite also die Organisation als Ganzes, die Gewaltopferberatung und die Antidiskriminierungsberatung. Mein persönlicher Hintergrund, ich bin ausgebildete Sozialarbeiterin und habe eine Zusatzqualifikation zum Themenfeld Trauma, also Traumaberaterin gemacht und bin ähnlich wie Lavinia, das ist vielleicht auch ein Spezifikum unserer Organisation oder auch des Themenfeldes Quereinsteigerin, bin also über mein politisches Engagement zur Opferperspektive gekommen, über eigene Betroffenheit, Betroffenheit im eigenen sozialen, politischen Umfeld und die Notwendigkeit, die daraus für mich erwachsen ist, dass wir uns um unsere Angelegenheiten selbst kümmern müssen und solidarisch sein müssen mit anderen Menschen, die attackiert werden in Deutschland.
Ja. Um die Möglichkeit und um die Schwierigkeit über Erfahrungen mit Gewalt zu sprechen, dreht sich ja die aktuelle Staffel von Jüdische Geschichte kompakt. Nun, ihr habt für das Buch, was wir produziert haben, genau das getan, und zwar auf eine bestimmte Art und Weise. Ihr habt gesprochen und dann geschrieben über die Erfahrungen mit rechter und rassistischer Gewalt auf Grundlage von Gesprächen mit den Menschen, die von dieser ganz direkt auf unterschiedliche Art und Weise betroffen sind. Judith, du hast mit Angehörigen von Todesopfern rechter Gewalt gesprochen, die sich seit vielen Jahren mit den Folgen dieser brutalen, einschneidenden und tödlichen Angriffe zu beschäftigen haben. Und du, Lavinia, hast zusammen mit deiner Kollegin Anne Brückmann ein Interview geführt mit einer jungen Frau, die rassistische Gewalt erlebt hatte, auch im Land Brandenburg. Hier ist meiner Meinung nach ganz besonders der Kontrast zwischen euren Beiträgen auch interessant, dass du, Lavinia, den Blick gerichtet hast auf die ja gewissermaßen alltäglichere, niedrigschwelligere Gewalt, die oberflächlich keine fatalen Folgen hatte, aber die eben doch eine Wirkung entfaltet. Und ich kann schon kommentieren, dass eure Beiträge wegen ihrer direkten Perspektive zu den wirklich eindringlichsten Kapitel in dem Buch gehören. Und darüber würde ich gerne mit euch sprechen. Judith, vielleicht fangen wir mit deinem Beitrag an. Kannst du beschreiben, worin geht es in dem Kapitel, das du verfasst hast?
Ich habe mich mit 2 Angehörigenfamilien getroffen. Und Hintergrund war für mich die Erkenntnis oder die Erfahrung, die ich gesammelt habe im Kontakt mit Betroffenen, die bereits Anfang der 1990er Jahre Angehörige verloren haben und zu denen wir erst vor einigen Jahren überhaupt das erste Mal Kontakt bekommen haben, war die Erkenntnis, dass die Erfahrungen, die die Betroffenen gemacht haben im Umgang mit ihnen, also von Seiten von Behörden, von Gesellschaft, Bekannten etc., im Umgang mit ihnen ähnlich war und dass die, ich würde mal sagen, zerstörerische Kraft von Trauma eigentlich bei allen Familien fast gleich ist. Und was ich bemerkenswert fand, meines Erachtens ist es so wie so ein Tabu, also darüber ist bisher wenig geschrieben worden, wenig gesprochen worden und selten haben bisher betroffene Angehörige, die vor so vielen Jahren, also vor über 30 Jahren, Liebste verloren haben, bisher öffentlich darüber gesprochen. Und das hat mich interessiert, das aufzugreifen und den Menschen eine Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen zu schildern, weil das war auch eigentlich ist auch sowas, was ein Teil verbindet, dass sie gerne sprechen möchten.
Wie bist du denn in Kontakt gekommen zu den Menschen? Die waren ja keine Beratungsnehmerinnen bei der Opferperspektive vorher.
Genau, das ist eigentlich eine ganz lange Geschichte, die auch sehr spannend ist, weil die beginnt eigentlich, ich würde mal sagen, vor etlichen Jahren. Die Opferperspektive ist ja eine der Organisationen, die sich seit vielen, vielen Jahren darum bemüht, dass alle Todesopfer, die es in Brandenburg gibt und die wir als rechte, rassistische, antisemitische Gewalttaten mit tödlichem Ausgang bewerten, dass die anerkannt werden, und zwar staatlich anerkannt werden. Das ist ein Thema, was uns lange in der Organisation begleitet und verbindet mit vielen anderen Aktiven bundesweit, mit Journalisten, mit aktivistischen Initiativen von Betroffenen und Freundeskreisen, also ein sehr breites, da sind ja viele Menschen dran an dem Thema. Und nach der Selbstenttarnung des NSU 2011 ist es gelungen, ich würde mal sagen, den damaligen Innenminister davon zu überzeugen, sich nochmal die alten, bisher nicht anerkannten Fälle, die auf diesen Listen stehen, die es ja gibt, von unterschiedlichen Organisationen, nochmal anschauen zu lassen und unabhängige Wissenschaftler zu beauftragen, diese nochmal zu sichten und zu bewerten vor dem Hintergrund der Frage, könnte es sein, dass es doch politisch motivierte Taten waren, die eigentlich in die staatliche Liste der anerkannten Fälle aufgenommen werden müsste. Und damit wurde das Moses-Mendelssohn-Zentrum beauftragt, Ende 2012. Und dann folgte eine Studie von 2013 bis 2015, dass die Fälle nochmal angeschaut wurden und bei ganz vielen Fällen überhaupt erstmals in die Gerichtsakten reingeschaut wurde und darüber erstmals weitere Informationen öffentlich bekannt wurden oder überhaupt, ja, also bekannt wurden jenseits der Informationen, die schon in Zeitungsartikeln sehr spärlich häufig, sehr einseitig häufig überhaupt öffentlich zugänglich waren. Und wir haben uns dann in den Folgejahren, nachdem auch ein ganz Teil Fälle nachanerkannt wurden vom Land Brandenburg, 9, also die Zahl hat sich verdoppelt, haben wir versucht, zu den Familien, die uns bekannt waren, Kontakt zu kriegen. Recherchen, über Recherchen. Und es sind viele holprige Wege, viele, viele Umwege, die man da geht. Und im besten Fall viele glückliche Umstände, kriegt man dann Kontakt. Und das war sozusagen so ein bisschen, und ich glaube, wir haben zu 5, 6 Familien dann in den Folgejahren Kontakt aufbauen können und uns erstmals mit ihnen getroffen. Und daraus sind dann sozusagen auch diese Interviews entstanden von Familien, die Interesse hatten, mit uns zu sprechen. Und es ist jetzt auch sehr ungleich bei den beiden Familien, mit denen ich gesprochen habe. Die einen kamen auf uns zu und die anderen haben wir recherchiert.
Könntest du vielleicht die beiden Fälle, die in dem Buchkapitel eine Rolle spielen, nochmal schildern für uns?
Genau, einmal habe ich mich unterhalten mit der Ehefrau von Timo Kielke. Timo Kielke ist am 12.12.91 getötet worden, und zwar bei einem fingierten Autounfall, wo er helfen wollte, ist ihm eine Waffe an den Kopf gehalten worden von Mitgliedern der ersten Werwolf-Jagdeinheit Senftenberg, die ein Auto stehlen wollten für einen Raubüberfall, den sie machen wollten. Mit dem erbeuteten Geld sollten bereits gelieferte Waffen gezahlt werden. Die Neonazi-Gruppe wurde damals als mitgefährlichste Neonazi-Gruppe in Deutschland von der Staatsanwaltschaft bewertet. Timo Kielke ist erschossen worden und er gehört zu den Fällen, die auch sehr schnell staatlich anerkannt waren. Heute sagen wir rechtsterroristische Tat. Das ist die einzige rechtsterroristische Tat, die wir in Brandenburg bisher verzeichnet haben. Aber da sehr klar war, dass es sich um eine Neonazi-Gruppe handelt, gab es da auch sehr schnell eine staatliche Anerkennung. Der zweite Fall, da habe ich mich unterhalten mit der Mutter und der Schwester von Ingo Ludwig. Ingo Ludwig ist Anfang 92 getötet worden in der Nähe von Gransee. Er ist zu Tode gekommen, der war damals 18 Jahre alt, und Ingo ist zu Tode gekommen bei einem Überfall von rechten Jugendlichen auf eine Dorfdiskothek. Damals ist es relativ häufig passiert, also es war so eine Zeit gewesen, wo in den Dorfdiskotheken, es war noch so ein Rückzugsraum gewesen für alle, die nicht rechts waren. Also es war also wirklich alle möglichen Jugendlichen, die eben nicht rechts waren. Und es war leider eine sehr übliche Freizeitbeschäftigung von rechten Skinheads und anderen Neonazis inklusive dem rechtsoffenen Umfeld, genau diese Dorfdiskotheken dann zu überfallen mit Baseballschlägern und anderen Waffen und alle zusammen zu prügeln, die man da habhaft werden kann. Und Ingo Ludwig ist dabei ums Leben gekommen.
Du hattest bereits diese Studie zur Nachanerkennung der Todesopfer rechter Gewalt im Land Brandenburg angesprochen, durchgeführt am Moses-Mendelssohn-Zentrum. Der zweite von dir genannte Fall, Ingo Ludwig, wurde vom MMZ nicht als rechtsmotivierte Tat eingeordnet und von der Landesregierung dann auch nicht als rechtsmotivierte Tat anerkannt. Du stehst dem kritisch gegenüber. Kannst du das kurz erläutern?
Also tatsächlich ist Ingo Ludwig bei uns auch ein Verdachtsfall. Also und zwar, der konnte damals vom MMZ überhaupt nicht bewertet werden, weil die Akten gar nicht mehr da waren. Das ist einer der, ich glaube, es ist der einzige Fall, wo es keine Akten mehr auffindbar waren. Damals, interessanterweise, hatten ein paar Wochen bevor die Studie losging, hat ein Journalist vom RBB die Akte noch in der Hand gehabt und dann war sie weg. Und wir wissen nicht, warum. Da kann man viel spekulieren. Kann sein, dass dann auf einmal festgestellt wurde, hups, wir haben die Datenschutzbestimmung gar nicht eingehalten, die hätte schon längst vernichtet werden müssen und dann ist sie ganz schnell vernichtet worden. Also auf der anderen Seite, meines Erachtens oder meines Wissens gab es damals schon vom Innenministerium eigentlich die Aufforderung, keine Akten mehr zu vernichten, genau wegen der Studie. Aber die Akte ist nicht mehr auffindbar gewesen, die ist nicht mehr da. Deswegen konnte sie von den Kollegen vom MMZ überhaupt gar nicht betrachtet werden und bewertet werden. Und deswegen ist es einer der Fälle, wo gar keine Anerkennung mehr möglich ist, ganz faktisch nicht mehr möglich ist. Und deswegen ist Ingo Ludwig auch bei uns ein Verdachtsfall, weil da gibt es zwar sehr harte Indizien dafür, dass es ein rechtsmotiviertes Tötungsdelikt war, aber die offizielle Version ist, dass Ingo dass es ein Unfall war, dass Ingo quasi höchstwahrscheinlich auf der Flucht aus der Dorfgaststätte raus alkoholisiert, damals ging es, glaube ich, wenig um Drogen, es ging viel um Alkohol, alkoholisiert eine Treppe runtergefallen ist, also 3 Stufen, und dabei tödlich verunglückt wäre. Auf diese Version hat sich die Polizei tatsächlich schon in der Tatnacht festgelegt, also als die Todesnachricht der Familie in der Nacht überreicht wurde, war das schon die Version der Polizei gewesen. Und diese Version wird sehr stark kritisiert von einer Augenzeugin, die es gab. Und das ist sozusagen, deswegen konnte der Fall aber eben, kann auch der Fall von uns nach wie vor nicht abschließend bewertet werden. Aber wir haben ihn als Verdachtsfall aufgenommen und er ist auf unserer Internetseite zu finden. Und das ist das, also ein sehr großer Leidenspunkt auch der Familie.
Beim Lesen deines Beitrages ist mir aufgefallen, es zieht sich wirklich durch die Aussagen deiner Gesprächspartnerin, wie stark sie sich alleine gelassen gefühlt haben, auch auf so einer institutionellen, behördlichen Ebene. Dass Behörden handeln, dass Behörden nicht handeln, wird da als sehr belastend, es kam mir als eine sehr belastende Komponente in der ganzen Geschichte vor. Trifft es zu? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, der Text ist ja nachvollziehbarerweise sehr verdichtet, ne? Und du hast total recht. Also, das ist einer der springenden Punkte, dass die Familien sich eigentlich, ich würde mal sogar sagen, von der Welt verlassen gefühlt haben. Und das für Menschen ausgesprochen schwer wiegt, wenn man das Gefühl hat, dass es wenig Empathie gibt, wenig Anteilnahme und so eine abgrundtiefe Verlassenheit da ist, ja nicht nur, weil die Person weg ist, also eine sehr nahe, sehr enge Person auf einmal plötzlich nicht mehr da ist, sondern dann auch die Verlassenheit sich fortsetzt im Kontakt mit Behörden und mit vielen anderen außenrum.
Ja. Ist es ein Zeitphänomen, die Taten sind in dieser Transformationszeit im Chaos der Wendejahre geschehen. Seitdem hat sich ja auch in Hinblick auf das Reden und den Umgang mit Betroffenen von Kriminalität meiner Wahrnehmung nach was geändert. Sind solche Versäumnisse, die da in dem Beitrag geschildert werden, sind die wieder zu befürchten?
Also ich würde schon sagen, dass die 1990er Jahre und die frühen ganz besonders schon nochmal herausstechen. Und da wir uns auf dem Gebiet der ehemaligen DDR befinden und ich auch DDR-Kind bin, kann ich zu Westdeutschland und davor im Westdeutschland gar nichts sagen. Aber im Ostdeutschland war es definitiv so wie du beschreibst. Du beschreibst es als Chaos der Nachwendejahre. Man muss sich einfach vergegenwärtigen. Es gab damals so gut wie keine zivilgesellschaftlichen Institutionen, also keine Opferschutzorganisationen, wie es jetzt die Opferperspektive zum Beispiel gibt. Ne? Wir sind ja erst Ende der 1990er Jahre entstanden. Die Polizei damals sagt ja von sich selber, sie waren total überfordert mit der Situation und kannten auch das westdeutsche Rechtssystem nicht sehr gut. Und das überträgt sich quasi auf alles und alle Behörden. Der Opferschutz war auch deutlich schlechter als jetzt. Also so die Möglichkeiten, die Unterstützungsmöglichkeiten, die Rechte, die auch Angehörige haben, haben sich einfach in den Jahren substanziell verbessert. Das ist immer noch alles nicht gut. Aber es ist trotzdem im Verhältnis zu heute, da hat sich relativ viel entwickelt. Und trotzdem würde ich sagen, auch Todesopfer rechter Gewalt, die jetzt Angehörige von Todesopfern rechter Gewalt erzählen heute ähnliche Geschichten. Mhm. Und meines Erachtens hat es ganz viel mit dem Trauma zu tun und mit der zerstörerischen Gewalt auch von Trauma und den Bedarfen, die sich da anschließen, die eben nicht erfüllt werden von der Gesellschaft. Mhm.
Welche Bedeutung? Wir haben über die offizielle Anerkennung, über diese Ebene kurz schon gesprochen. Hat diese Anerkennung aus Sicht der Betroffenen, kannst du das aus den Gesprächen ableiten? Welche Bedeutung hat es für die? Ist das für die auch ein Feld der Auseinandersetzung?
Auf jeden Fall. Das war auch eine meiner Fragen, die ich gestellt habe, ne? Also diese Frage nach Anerkennung und öffentlichen Gedenken, die hat mich auch interessiert. Also das sind ja zwei Fälle, wo es keine Erinnerungsorte gibt. Also sie sind, Timo Kierke ist anerkannt, Ingo Ludwig nicht. Es gibt keine Erinnerungsorte, es gibt kein offizielles Gedenken, gab es auch nie meines Wissens bei den beiden Fällen. Es gibt lediglich ein familiäres Erinnern und ein familiäres Gedenken und das ist heute noch genauso relevant wie damals. Und das finde ich bemerkenswert nach über 30 Jahren. Die Trauer kommt mir manchmal auch noch, also kommt mir fast auch noch so krass vor wie damals. Ne? Die hat sich natürlich, sowas verändert sich, aber es bleibt immer noch, ist sehr, sehr relevant. Und das Thema Anerkennung treibt alle weil damit ist die, ich finde, eine grundlegende Frage verbunden, die in einer Traumatologie immer wieder gestellt wird, die Frage nach dem Warum. Warum ist mir das passiert? Also eine ganz grundlegende Frage, wenn wir uns mit Gewaltopfern unterhalten. Egal ob Krieg, egal ob Folter, egal ob Menschen nahe Angehörige verloren haben. Diese Frage nach dem Warum, also dieser Wunsch nach Erklärung, dieser Wunsch oder der, also dieses, also ganz dringende Bedürfnis, was verstehen zu können, warum und nachvollziehen zu können, warum mir da jemand weggerissen wurde aus meinem Leben. Und das ist ganz eng verknüpft mit der Frage nach dem Warum, weil wenn politische Motive nicht aufgearbeitet werden in einem Gerichtsverfahren oder in dem ganzen Ermittlungsverfahren, wenn diese Frage ausgeklammert wird, und die ist ja in den Fällen ausgeklammert worden, da ist einfach nicht hingeguckt worden, dann bleibt diese Frage nach dem Warum unbeantwortet. Weil wie jemand zu Tode gekommen ist, das wird aufgeklärt. Ne? Also das ist ganz faktische Beweise werden gesichert. Das sind teilweise Fälle, also bei Ingo Ludwig nicht, aber bei vielen anderen sind es ja Fälle, die sind kriminalistisch vernünftig ermittelt worden. Und trotzdem ist diese Frage nach dem Warum, nach den politischen Motiven, ist nicht beantwortet worden, weil es einen absoluten Unwillen gab oder auch Unvermögen. Das wird sehr unterschiedlich sein in den Fällen. Und deswegen bleibt diese Frage sehr offen. Und es hat für Familien auch eine ganz faktische Relevanz, weil wenn Fälle nämlich staatlich anerkannt sind, dann gibt es auch eine Möglichkeit nach Entschädigungszahlung. Also auch das ist ja, da gibt es auch die ganzen Rechte, die dann sich daraus ableiten und Möglichkeiten, die sich daraus ableiten, haben eben auch mit der Anerkennung der Motive zu tun.
Dieser Einschnitt, das kann man sich ja kaum vorstellen, dass man einen wirklich ganz nahestehenden Menschen, einen der Liebsten verliert, damit zurechtkommen muss. Das ist ja eine dermaßen Herausforderung. Mich würde interessieren, hast du rausgefunden, hast du eine Idee, woher haben die Angehörigen Kraft gezogen? Also der behördliche Umgang, der gesellschaftliche Umgang, haben wir schon gehört. Das waren jetzt keine Haltepunkte, sondern eher Problemfelder. Wo kam Trost, Hilfe, Zuwendung her? War das privat, in der Familie, im Freundeskreis? Gab's meinetwegen Kirchen, also andere nicht private Institutionen, haben die eine Rolle gespielt? Hast du da eine Idee, wie überlebt man das sozusagen im übertragenen Sinne?
Also das ist bei den beiden Familien etwas unterschiedlich. Katrin Kielke hat mir erzählt, dass ihr besonders Halt gegeben hat, die Familie. Also die haben sie aufgefangen, die haben sie unterstützt. Sie war ja damals 25 Jahre alt und hatte zwei ganz, ganz kleine Kinder und stand auf einmal völlig alleine da. Mit den Kindern musste sie versorgen, musste sie in die Kita bringen. Und da waren die Geschwister und die anderen Angehörigen waren da gewesen und haben ganz eng unterstützt und auch Leute aus der Nachbarschaft haben sie ja unterstützt. Das war bei der Familie von Ingo Ludwig anders. Die waren noch mal stärker auf sich zurückgeworfen und mussten selber zusehen, wie sie klarkommen. Also die Mutter von Ingo hat mir erzählt im Interview, dass sie sich mehr Unterstützung gewünscht hätte von dem Dorf oder von der Dorfgemeinschaft, in dem sie damals gelebt haben, vom Pfarrer, vom Bürgermeister, und sie sich nicht erinnern kann, dass es da große Unterstützung gab. Und auf der anderen Seite muss man häufig auch sehen, dass durch diesen traumatischen Schock Familien sich ganz häufig sehr stark zurückziehen. Also dass es auch sein kann, dass es kleine Zeichen und Signale gab von wir würden helfen und das aber die Familien gar nicht wahrnehmen konnten. Also dass die Ansprache an die Familien möglicherweise auch falsch war und nicht den Bedarfen und Bedürfnissen und der Situation, in der sie sich befunden haben, überhaupt entsprochen hat.
Dankeschön. Liebe Lavinia, kommen wir zu deinem Beitrag. Kannst du bitte beschreiben, was in deinem Beitrag in dem Buch zu erfahren ist, mit wem hast du gesprochen und was habt ihr daraus bekommen?
Genau, wir haben für unseren Beitrag mit Amina gesprochen. Amina ist im Sommer 2020 zu uns gekommen, wenige Tage nach einem Angriff, den sie erlebt hat in der Straßenbahn. Genau, Amina ist zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt und schwanger. Sie ist so im 7., 8. Monat. Sie kommt gerade vom Arzt und ihr wurde Blut abgenommen. 2020 heißt, wir sind im Corona-Sommer. Wir haben, ich glaube, so ein, zwei Lockdowns hinter uns, weiß ich gerade nicht mehr. Erste Lockerungen. Und es gibt, ich weiß nicht, ob es schon eine Maskenpflicht gibt eigentlich, aber es gibt zumindest irgendwie, ne, das Thema Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln ist da. Und Amina hat aber an dem Tag, wie gesagt, geht's ihr nicht so gut, es ist heiß, sie trägt keine Maske in der Tram, und möchte nach Hause fahren. Und völlig unvermittelt kommt ein sehr viel älterer Mann auf sie zu und beginnt sie sofort zu beschimpfen, sagt ihr, sie solle sich an deutsche Gesetze halten und gefälligst ihre Maske anziehen, beschimpft sie unter anderem als Scheißflüchtling. ja, die weiteren Beschimpfungen lasse ich jetzt hier mal weg, aber da kommt eine ziemliche Tirade und er kommt dabei auch sehr nah an sie ran, an ihr Gesicht, wodurch auch irgendwie relativ klar wird, ihm geht's hier gerade nicht um die Maske, weil sonst würde er ein bisschen Abstand halten. Genau, Amina reagiert erstmal relativ schlagfertig, also auch auf diesen Kommentar, sie solle sich an deutsche Gesetze halten, sagt sie, ich bin auch Deutsche. Er erwidert, nein, das bist du nicht. Und da sie aber an der nächsten Station sowieso aussteigen möchte, denkt sie sich, okay, ne, Situation jetzt nicht weiter eskalieren lassen und bewegt sich quasi zu der nächsten Tür. So, und hat auch gedrückt, dass sie aussteigen möchte. Und der Mann kommt ihr aber hinterher, schreit auch weiter. Und als sie dann schon bei der Tür ist, schlägt er ihr einmal relativ kräftig auf die Schulter. So. Das ist so die Tat. Sie reagiert dann darauf auch, rennt quasi nach vorne zum Tramfahrer und bittet ihn anzuhalten und bittet ihn auch die Polizei zu rufen. In dieser ganzen Situation ist die Tram relativ voll. Das haben wir sie auch direkt gefragt, als wir sie gesprochen haben. Es sind viele Leute unterwegs. Niemand reagiert, bis auf einen jungen Mann, der dann auch die Polizei ruft und im Nachhinein sich auch als Zeuge zur Verfügung stellt. Genau, als der Zeuge die Polizei ruft, reagiert die Polizei am Telefon. Also er schildert diese Situation und sagt, dass sie bitte kommen sollen. Und die Polizei reagiert anscheinend mit der Antwort, ja, was sollen denn wir da jetzt machen? Und benötigt dann auch über eine halbe Stunde, Amina war sich nicht mehr so sicher, halbe Stunde, Stunde. Zeitgefühl ist ja in solchen Situationen so ein bisschen schwierig, aber es dauert, bis die kommen, obwohl das Ganze sich relativ nah an einer Polizeiwache auch abspielt. Genau, das ist erstmal der Fall, mit dem Amina dann gemeinsam mit ihrer Schwester zu uns gekommen ist.
Menschen nehmen das wahr. Die meisten greifen nicht ein. Es gibt diesen einen jungen Mann, der was macht. So, das ist natürlich auffällig. Ich fand noch auffällig in der Schilderung oder im Verlauf des Interviews, wie es im Buch abgedruckt ist, die Amina, die redet es ja am Anfang fast klein. Nur einen Schlag auf die Schulter. Mhm. So wild ist es ja auch nicht. Und dann erst im Verlauf des Gesprächs, erfährt man erst, also arbeitet ihr regelrecht heraus, so dass es dann doch ganz schöne Wirkung hatte. Ein halbes Jahr lang ist sie keine Tram gefahren, hat einen Taschenalarm dabei. Sie beschreibt ganz eindringlich auch, ab und an begegnet sie dem Täter auch in der Stadt und so. Also das hat ja richtig in die Art, wie du deinen Alltag leben kannst, eingegriffen. So erfährt man da. Das fand ich sehr ja, sehr eindringlich.
Ja, auf jeden Fall. Also sowohl das als auch, für mich war das ja auch in dem Gespräch das erste Mal, dass wir auch so ein bisschen zurückgeblickt haben in die vorherigen Erfahrungen, die sie schon gemacht hat. Und auch das war für mich sehr spannend, ne? Wie sich das im Gesprächsverlauf so entwickelt. Und sie dann eben offenbart, auch was sie schon alles mitgemacht hat und wie normalisiert das teilweise auch für sie ist, also diese Rassismuserfahrungen zu machen. Und wenn sie dann aber selber drüber nachdenkt und das weiter beschreibt, dass man dann merkt, wie groß der Schmerz da eigentlich ist und wie sehr sie das belastet. Also das fand ich im Gespräch auch wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Mhm.
Wie ging es denn weiter? Sie ist mit ihrer Schwester, sagtest du, zu euch gekommen. Ihr habt dann ein Beratungsverhältnis seid ihr eingegangen sozusagen. Was ist dann passiert?
Genau, also wie gesagt, war sie sehr kurz nach dem Vorfall schon bei uns und das ist immer ganz gut, wenn wir quasi schnell in so ein Beratungsverhältnis kommen nach einer Tat, weil dann haben wir mehr Möglichkeiten, etwas zu tun. Weil sie wollte ja in diesem Fall auch Anzeige erstatten. Sie hat ja die Polizei rufen lassen. Das heißt, ihr war daran gelegen, dass hier was passiert. Sie ist von ihrer Schwester auch nochmal sehr ermutigt worden, dass das wichtig ist, dass so eine Tat nicht einfach so, ja, dass man dem Täter das nicht einfach so durchgehen lassen kann. Und es war dann so, der Täter hat sie, wie das üblich ist in fast allen Fällen, die wir beraten, natürlich auch angezeigt. Sie hat eine Anzeige wegen Beleidigung bekommen. Und das Verfahren wurde aber sehr kurz danach eingestellt, bevor sie überhaupt nochmal vernommen wurde. Also es gab tatsächlich nur die Situation vor der Tram und danach gab es kein Vernehmungsgespräch mehr. Und darauf haben wir dann gemeinsam mit ihr reagiert, weil wir gesagt haben, das geht so nicht. Das Verfahren wurde mangels öffentlichen Interesses eingestellt. Und wir haben dann einen Brief gemeinsam mit ihr aufgesetzt, eine Beschwerde, wo wir sehr genau dargelegt haben, welche rassistischen Äußerungen hier gefallen sind. Und dass hier selbstverständlich ein öffentliches Interesse besteht. Und was das für ein Signal sendet, einen solchen Fall einfach einzustellen für Menschen, die von Rassismus betroffen sind und auch dafür, wie ernst dieses Thema genommen wird in den aktuellen Zeiten. Also es war ein sehr, ja, ich sag mal, sehr deutlicher, fulminanter Brief, der auch Wirkung gezeigt hat. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau die zeitlichen Abläufe, aber das Verfahren wurde dann relativ auch jetzt kurz danach wieder aufgenommen und ist dann erfreulicherweise auch dann direkt an den Staatsschutz gegangen, der dann die Ermittlungen weitergeführt hat. Und es kam zu einem Gerichtsverfahren, was ja auch bei so einem Fall gar nicht selbstverständlich ist, weil du hast das ja auch geschildert. Es ist erstmal keine schwere Gewalttat. Das heißt, das hätte genauso gut anders enden können. Es hätte auch da irgendwie eben nur zu einem Strafbefehl kommen können, also quasi so einer Bußgeldzahlung. Es hat aber ein Gerichtsverfahren gegeben. Genau, was, glaube ich, für Amina wirklich wichtig war, nochmal diesen Moment zu haben, ihre Version zu schildern bei Gericht, der Zeuge, der ihre Version komplett bestätigt hat. Der Täter, wie sie auch in dem Interview schildert, der natürlich gar keine Einsicht zeigt und alles umdreht und behauptet, sie hätte ihn beleidigt. Und der Täter ist verurteilt worden zu einer Bewährungsstrafe. Ich glaube, 6 Monate auf 3 Jahre. Was aber auch daran lag, dass dieser Täter einfach ein mehrseitiges Vorstrafenregister hatte, was dann zu Beginn dieser Verhandlung verlesen wurde. Und dann ist uns allen die Kinnlade runtergefallen, weil die hörten überhaupt nicht mehr auf. Da war alles dabei, Drogendelikte, Raub, also ich weiß es gar nicht mehr, aber es waren wirklich auch einschlägige Sachen dabei. Und wir saßen da und dachten so, die haben dieses Verfahren erstmal eingestellt gegen einen Täter, der auch schon mehrere Jahre im Gefängnis gesessen hatte. So, das war für uns alle so total krass. Genau, aber insofern dann trotzdem eben ein wahnsinnig bestärkender Abschluss, weil ja in vielerlei Hinsicht dann doch sehr ungewöhnlich. Es gab einen Staatsanwalt, der sehr eindrucksvoll auch den Rassismus in dieser Tat benannt hat. Das passiert unfassbar selten, so diese politische Dimension anzuerkennen. Ich glaube, er hat sogar das Wort Rassismus benutzt. Das passiert auch sehr selten in Gerichtsverfahren. Und er hat gesagt, wenn ich solche Geschichten höre, dann schäme ich mich, Deutscher zu sein. Und auch das war so ein Moment, also sowas habe ich noch nie wieder in einem Gerichtsverfahren erlebt. Das war sehr besonders. Und ja, auch für Amina, das hat sie auch nochmal gesagt, dass sie das so toll fand, dass er das gesagt hat.
Amina spricht in dem Interview auch viel über Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft. Also ich fand es auffällig, wie sie referiert, dass sie in Deutschland geboren ist, dass sie deutsche Staatsbürgerin ist, dass sie in vielen Fragen gar nicht anders ist als viele andere, als die Mehrheitsbevölkerung, die hier lebt. Sie formuliert das auf eine Art ganz trocken und sie weiß auch, das merkt man, dass sie eigentlich nur Fakten ausspricht, aber offenbar, also sie muss es auch nochmal formulieren. Auf mich wirkt das fast wie Trotz gegenüber dem Täter. Und das ist einerseits, finde ich, das bewundernswert. Das zeigt so eine Kraft und ein Selbstbewusstsein. Aber bei mir kam auch nochmal an, ja, die Verunsicherung, die diesen, von diesem einen Schlag auf die Schulter ausgelöst worden ist, dass diese fundamentale Frage, gehöre ich hier überhaupt her, dass das dadurch offenbar in Frage gestellt worden ist.
Ja, ich sehe das auch so, wobei ich sagen würde, dass das auch in all den anderen Sachen, die sie schildert, ja schon in Frage gestellt wird. Also sie geht ja sehr weit zurück in ihre Kindheit und schildert quasi, dass sie in der 6. Klasse in der Grundschule schon mit dem N-Wort betitelt wird von einem Mitschüler, und ihre Haare, sich über ihre Haare lustig gemacht wurde, sie Ausgrenzung von den LehrerInnen erfahren hat. Also im Grunde zieht sich das ja durch ihre gesamte Biografie. Und sie schildert aber auch, ich glaube, ich habe sie das auch so gefragt, so dieses, wann hast du denn gemerkt, dass du offenbar anders gelesen wirst, dass du anders wahrgenommen wirst. Und dann meinte sie, ja, ich glaube in diesem Moment in der 6. Klasse, so, dass jemand anders ihr einfach spiegelt, nee, du gehörst nicht dazu. So, also ich glaube, das ist schon etwas, was immer wieder ihr passiert ist und wo sie immer versucht hat, irgendwie gegenzuhalten, und sich aber dann gleichzeitig ja auch einfach den Support geholt hat in ihrer Community, sage ich mal, also in anderen von Rassismus betroffenen FreundInnen-Gruppen, ne, auch da das zu teilen und sich da Bestätigung zu holen, so von wegen, ja, das stimmt, was du erlebst, ist das. Ne? Wir erleben das auch. Also ich sehe da diese beiden Seiten irgendwie, auch diesen Trotz, diesen Widerstand und dann aber auch diesen Schutzraum sich zu suchen. Und das war auch ein Aspekt im Gerichtsverfahren tatsächlich. Also das lief natürlich nicht komplett rund, sondern auch da, das beschreibt ja auch Judith, ne? Also dass das Justizsystem und auch diese Verfahren, diese Bürokratie ist weiterhin inhärent strukturell rassistisch. Und wir haben immer wieder das Thema, dass unsere Klientinnen dort nochmal Ausgrenzung ausgesetzt sind oder nicht ernst genommen werden oder neue Viktimisierungserfahrungen machen. Und im Gerichtsverfahren war das so, dass diese Richterin, die hat halt mehrfach von Ausländerfeindlichkeit gesprochen. Und grundsätzlich kann man dann sagen, ja, ne, sie erkennt an, dieser Täter hat diese Beschimpfung aus einer gewissen Gesinnung heraus ausgesprochen. Und trotzdem kam Amina nach dem Gerichtsverfahren zu mir und meinte, wieso hat die Frau eigentlich die ganze Zeit von Ausländerfeindlichkeit gesprochen? Mhm. Und ich meinte so, ja, du hast völlig recht, sie hätte einfach das Wort Rassismus benutzen sollen. Und stattdessen, genau. Und man denkt dann nicht, dass das irgendwie so einen Effekt hat, aber sie hat das sehr getroffen, weil es ist nochmal eine Aussage von, du gehörst hier eigentlich nicht her. Es ist zwar nicht in Ordnung, was dir passiert ist, aber eigentlich gehörst du nicht dazu.
Ich finde auch, in dem Beitrag kann man diese institutionelle Komponente nachempfinden. Das Gerichtsverfahren, obwohl es hier gut gelaufen ist, aber auch die in ihrer Biografie sind Institutionen durchaus keine Stützen. Sie ordnet das dann ja auch in politische Linien ein. Eine Lehrerin von ihr berichtet, sie ist bei der AfD organisiert. Also das taucht da immer wieder auf in der Auseinandersetzung mit dieser Tat.
Ja. Genau, das ist auch in dem Interview sehr deutlich und in diesem ganzen Prozess, sie schöpft wahnsinnig viel Kraft eben aus anderen Strukturen. Also ich glaube, dass es ihr tatsächlich viel Kraft gegeben hat, da mit ihrer Schwester durch all das durchzugehen, aber auch FreundInnen zu haben, sowohl aus der Mehrheitsgesellschaft als eben auch aus der Community, wie ich meinte. So, sie ist aber eben offensichtlich auch in der Lage, sich das zu suchen und hat dieses Netz, das ja auch nicht selbstverständlich ist, ne? Dass sie quasi diesen Ersatz, obwohl es ist natürlich kein Ersatz, ne, aber es ist irgendwie etwas, was sie hält gegenüber dieser sehr kalten und ausgrenzenden institutionellen Struktur, genau.
Die Amina benutzt im Interview auch den Begriff traumatisch, um zu beschreiben, wie der Angriff auf sie gewirkt hat. Jenseits von so einer losen Alltagsverwendung dieses Begriffes, ihr in der Opferperspektive fachlich sozusagen, was fasst ihr unter Trauma in der Beratungspraxis? Wofür taugt dieser Begriff? Wo hat er vielleicht auch Grenzen? Wie begegnet euch das in eurer Praxis? Wie geht ihr damit um?
Das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Ich finde, der Fall von Amina ist total gut, um exemplarisch zu zeigen, was Trauma bedeutet. Weil in erster Linie ist Trauma ein Erleben von Überwältigung, von Ohnmacht und von Kontrollverlust. Und das ist ganz unabhängig eigentlich von objektiv der Art eines Vorfalls. Also ich glaube, dass das missverstanden werden kann, dass Trauma immer etwas wahnsinnig Gewaltvolles sein muss oder etwas, was objektiv jede Person als traumatisch erleben würde. Und dem ist nicht so. Trauma ist was sehr Individuelles und hat sehr viel damit zu tun, wie eine Person auch ansonsten gerade aufgestellt ist, eingebettet ist in soziale Netzwerke, welche Vorerfahrungen eine Person gemacht hat und eben ganz explizit in der Situation, wie empfinde ich das gerade? So, und wenn ein Gefühl von Ohnmacht und Kontrollverlust entsteht, dann geht der Körper in einen Notfallmodus, in eine Notfallreaktion. Und das ist Trauma. Und wenn das nicht verarbeitet werden kann, auch im Nachhinein nicht verarbeitet werden kann, über einen längeren Zeitraum, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das Trauma. Und dann haben wir es eben auch mit Traumafolgesymptomen zu tun.
Ich würde noch was ergänzend fragen. Judith, wieder auf deinen Beitrag gezielt, die Taten, um die es da geht, die liegen über 30 Jahre zurück. Aus der Forschung zur Nachwirkung der Shoah ist uns das Phänomen bekannt wie ein extremes Trauma. Und bei den Fällen, über die du geschrieben hast, da geht es um extreme Traumata, wie ein extremes Trauma an nachfolgende Generationen auch weitergegeben wird, wie es weiterwirkt. Hast du in den Gesprächen für deinen Beitrag eine Transgenerationalität beobachtet? Eine der Gesprächspartnerinnen hat auch Kinder. Also setzt sich diese Erfahrung der unmittelbaren Angehörigen, setzt sich die fort in der Familie bei den Jüngeren? Wie äußert sich das, wenn du das beobachtet hast?
Würde ich sagen, auf jeden Fall. Weil das genau Erfahrungen, also Erfahrungshorizonte sind, die ja also in der gut erforscht wurden mit Shoah-Überlebenden, aber ja auch wir durch die Forschung wissen aus anderen Feldern, dass die Symptomatik auch bei anderen schweren Fällen zu sehen ist. Jetzt muss ich sagen, bei den Fällen, die ich jetzt oder bei den beiden Familien, mit denen ich Interviews geführt habe, ist es jetzt noch gar nicht wirklich zu sehen. Weil das sind alles, also da sind auch die Kinder, haben ja damals schon gelebt. Ne? Also die waren klein gewesen, aber auch die haben dieses Trauma erlebt auf einer anderen Art und Weise, mindestens indirekt erlebt, weil auch sie einen ganz nahen Angehörigen verloren haben und weil sie die Situation, die familiäre Situation dann am eigenen Leib miterlebt haben, also die Folgen, die es dann nach sich gezogen hat. Aber die Schwester von Ingo Ludwig, die war damals 4 Jahre alt, also sie selber kann sich daran so gut wie gar nicht mehr erinnern und hat sehr eindringlich in dem Interview geschildert von dem Tabu, dass also über den Tod von Ingo und wie er zu Tode war, in der Familie überhaupt gar nicht gesprochen wurde. Und das ist ja einer der Möglichkeiten der Verarbeitung oder eben auch Nichtverarbeitung, dass das so schwerwiegend ist und so zerstörerisch und so überwältigend, dass Schweigen daraus folgt. Und das ist ja bei Shoah-Überlebenden häufig auch der Fall gewesen, dass die einzige Möglichkeit ist, damit umzugehen und dass aber die Eltern so schwer traumatisiert waren, dass die schwer krank geworden sind von Verdrängung, von die sprechen selber von Gefühlskälte, die sprechen selber von Suchterkrankungen und die Schwester von Ingo hat geschildert, dass sie eigentlich fast ihre ganze Kindheit gar nicht das Grundstück verlassen durfte. Also dass die Eltern so große Angst hatten, dass sie ihr nächstes Kind verlieren, weil es draußen ein feindliches Umfeld ist und sie überhaupt gar nicht abschätzen können und einschätzen können, wer die Feinde sind, weil sie ja auch gar nicht wissen, wer die Täter waren. Also es ist ja bis heute nicht, ist ja niemand verurteilt worden für die Taten. Und da hat sich auch niemand bei ihnen gemeldet, dass das übertragen wurde auf auch die Schwester, dass sie selber von sich sagt, sie fühlt sich häufig ganz fremd in der Welt. Sie fühlt sich nicht dazugehörig. Sie schildert es auf der Arbeit. Sie schildert es bei Feiern, wenn sie ist, dass sie oft das Gefühl hat, dass sie gar nicht da wäre und einfach Zuschauerin ist und die Welt da draußen stattfindet und sie viele Sachen gar nicht einordnen kann. Also dementsprechend ja, auch bei den Gewaltfällen, die wir häufig beraten, mindestens bei den schwerwiegenden. Ich würde denken auch, wenn das Setting für Gewaltopfer ganz schwierig ist, auch bei anderen Fällen, also wenn es fortwährende Ausgrenzungserfahrungen sind und sich zum Beispiel auf andere traumatische Vorerfahrungen raufsetzt, noch diese Gewalterfahrung, sind es, wenn es nicht gut verarbeitet werden kann, häufig ja auch mit therapeutischer Begleitung, die ich bei so schweren Fällen eigentlich zwingend sehe, dass es absolut wichtig wäre, dass sich das von Generation zu Generation weiterträgt und die nächste Generation eigentlich gar nicht weiß, was los ist und woher das rührt, dass sie sich fremd, falsch, nicht dazugehörig zum Beispiel fühlen.
Danke. Der Fall Ingo Ludwig hat ja auch eine literarische Verarbeitung gefunden, Judith. Die heutige Autorin und Musikerin Manja Prekels war damals am Rande als Augenzeugin bei der Tat dabei, musste das also miterleben. Auch darüber hat sie in ihrem sehr erfolgreichen Buch »Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß« geschrieben. In unserem Sammelband ist Manja Prekels übrigens ebenfalls mit einem Beitrag vertreten. Einen ganz starken Beitrag auch hat sie da verfasst. Mich würde interessieren, Judith, seid ihr, also Manja Prekels und du, seid ihr in Austausch? Welche Bedeutung hat für dich, frage ich, aber vielleicht auch für die Angehörigen von Ingo Ludwig, diese literarische Verarbeitung?
Ja, wir sind mit Manja Prekels im Kontakt und Manja, ich würde mal sagen, Manja war auch diejenige, die mit ihren Erinnerungen, die sie aufgeschrieben hat an den Fall, der sie gar nicht losgelassen hat, sie war ja damals 16, hat dafür gesorgt, der Fall sichtbarer wurde, dass der uns überhaupt ins Gedächtnis zurückkatapultiert wurde, nachdem viele, viele Jahre der einfach nur, ich glaube, in Zweizeiler in den Listen irgendwo drinne war und erst Manjas Erinnerung und das Teilen der Erinnerung und ihr Forschen nach ihrer eigenen Erinnerung, die sie, finde ich, in den verschiedenen Texten, die sie dazu geschrieben hat, also auf brillante Art und Weise aufgeschrieben hat, weil sie selber schon gar nicht mehr sicher war, ob sie sich richtig erinnert oder ob das eher eine Traumvorstellung war, was ihr damals passiert ist. Und sie dann Zeitungsrecherchen betrieben hat, unter anderem. Das war für uns ganz wichtig gewesen, dass wir darüber gestolpert sind. Und ich finde den Text von ihr, diese literarische Verarbeitung, auch die eigene Auseinandersetzung um ihre eigene Zeugenschaft, auch in dem Fall, finde ich ausgesprochen bemerkenswert, weil solche Texte haben wir ganz wenig. Sie schreibt journalistisch, sie schreibt literarisch und ich finde, es ist eigentlich eine brillante Ergänzung, sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlichen Stilen, sie aus einer eigenen Betroffenheit, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, weil sie ganz andere Töne anschlägt und einen anders mitnimmt in der Eindringlichkeit. Also ich finde es ganz großartig und ich finde es vor allen Dingen so großartig, weil das Texte sind, die man ganz wunderbar für pädagogische Arbeit nutzen kann, weil sie berühren und weil sie auch ein jüngeres Publikum berühren und rein katapultieren in eine Zeit, in ein Erleben einer 16-Jährigen, was uns ganz viel auch fürs Heute zeigt. Also die sind fast zeitlose Texte anhand eines Beispiels, was halt über 30 Jahre zurückliegt.
Noch einen anderen Aspekt würde ich ansprechen wollen und zwar weiß ich, dass es im Land Brandenburg ja auch brutale Gewalttaten gegeben hat, die antisemitisch motiviert waren. Ich denke zuerst an den Mord am damals erst 16-jährigen Marinus Schöbel in der Uckermark 2002 durch drei Neonazis, die Marinus erniedrigten, quälten, zu einem Juden erklärten, um ihn so aus ihrer Sicht zu entmenschlichen und ihn dann zu ermorden. Ich denke aber auch an ein jüngeres Geschehen, an den Fall aus Senzig, Königs Wusterhausen, 2021. Im Zuge der Pandemie hatte sich der Familienvater David R. in Impfgegner- und Corona-Kreisen radikalisiert. Er entwickelte eine Angst um seine Familie und schließlich tötete er seine Frau, seine drei Töchter und sich selbst, hat ein Bekennerschreiben hinterlassen oder einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem nach Einschätzung der Polizei ein antisemitisch grundierter Verschwörungsglaube zutage trat. Daher meine Frage: In Zeiten von einem ansteigenden Antisemitismus und auch um sich greifendem Verschwörungsglauben, in eurer Beratungspraxis, spielt da Antisemitismus eine Rolle? Begegnet euch da Antisemitismus in verschiedenen Ausprägungen jenseits dieser Fälle oder vielleicht auch konkret zu dem aktuelleren Fall, den ich erwähnt hatte?
Also in der Beratungsarbeit ist es so, dass uns Antisemitismus auf jeden Fall begegnet. Allerdings ist es häufiger so gewesen, dass wir hören von antisemitischen Beleidigungen oder von Schmierereien, von Markierungen, von Orten. Und in unserer Beratungspraxis jetzt Gewaltfälle, wo Antisemitismus quasi der Hintergrund ist, eher weniger vorkommen. Wobei wir da weiterhin nicht genau wissen, ob diese Fälle einfach nicht zu uns herangetragen werden, ob diese Menschen den Weg zu uns nicht finden oder ob es einfach aktuell diese Vorfälle nicht gibt. Das können wir nicht beurteilen. Zu dem Fall in Senzig bin ich tatsächlich nicht so sprechfähig. Da gab es ja auch keinen Beratungskontakt.
Also Senzig, finde ich, ist ein ganz besonderer Fall. Niemand von uns kennt dieses Bekennerschreiben, weil das ist leider bisher nicht freigegeben worden der Wissenschaft. Da ist sich ja drum bemüht worden, um das auch nochmal wissenschaftlich zu bewerten und anzuschauen nach den Tatmotiven. Also das heißt, wir wissen nur, was die Polizei gesagt hat. Wir wissen, also was öffentlich kommuniziert wurde, ne? Und wir wissen, dass Antisemitismus bei den Verschwörungsideologien ganz fundamental oder ganz relevante Größe ist und eine große Bedeutung hat. Und so würde ich den Antisemitismus von dem, was wir wissen, auch in dem Fall Senzig einordnen. Und jetzt müsste man dieses Schreiben genauer kennen, um eine eigene Einschätzung vorzunehmen, was da wie wiegt. Also ob Misogynie, Frauenfeindlichkeit ein relevantes Motiv ist, ob es eben ein Motivbündel ist von, wie du sagst, einer Radikalisierung eines Corona-Leugners, der in Verschwörungsideologien abgerutscht ist und offenbar das Züge angenommen hat, die ihn dazu getrieben haben, seine Familie vor dem Zugriff des Staates zu schützen, weil das war seine Sorge gewesen. Er hat ja Impfausweise gefälscht und hatte dann wohl Sorge gehabt, dass ihm die Kinder weggenommen werden. Also so eine sehr krude Radikalisierung, die da stattgefunden hat. Und da spielt Antisemitismus eine Rolle da drinne, aber da spielen eben auch noch andere Phänomene, die in Verschwörungsideologien, also rassistische Sachen sind wohl auch geäußert worden in diesem Bekennerschreiben. Und man müsste sich das genauer angucken. Aber so wie Lavinia schon sagt, uns begegnet es natürlich in unserem Alltag, auch wenn wir bei den Fallzahlen, die wir haben oder die wir ja auch jedes Jahr veröffentlichen, da spielen antisemitische Gewalttaten in Brandenburg keine auffällige Rolle. Die sind da. Die waren auch immer da und die sind auch mehr geworden. Auch gemeldete Fälle sind mehr geworden. Wir haben ja eine Fachstelle Antisemitismus, mit der wir uns austauschen, auch in Brandenburg, die dazu auch viel Aufklärungsarbeit macht, Sensibilisierungsarbeit macht, mit den Gemeinden in Kontakt steht und auch mit anderen jüdischen Menschen, die jetzt nicht religiös gebunden sind und die da viel berichten können von antisemitischen Vorfällen. Aber Gewaltfälle sind jetzt für uns ist nicht so virulent wie andere Ausgrenzungsphänomene und rechte Ideologien.
Kommen wir zum Abschluss des Gespräches vielleicht nochmal in die unmittelbare Gegenwart. Ihr habt eine Sache noch nicht angesprochen, die möchte ich deswegen ansprechen. Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten ist Zeit für Familie, für Geschenke, aber auch eine Zeit für Spenden. Darum frage ich euch, wie kann man euch bei eurer wichtigen Arbeit denn unterstützen? Geht das zum Beispiel mit Hilfe von Spendengeldern?
Danke für die wichtige Frage. Tatsächlich haben wir uns über die Situation der Opferperspektive, die unfassbar prekär gerade ist, also vor allen Dingen unsere Antidiskriminierungsberatung, die allgemeine steht, wenn nicht hier noch Wunder passieren, vor dem Aus im nächsten Sommer, weil die entsprechenden Bundesprogramme gerade gestrichen werden und gestrichen wurden. Deswegen freuen wir uns über Spenden und freuen uns, wenn Menschen uns Geld zukommen lassen, damit wir unsere wichtige Arbeit weiter fortführen können. Es gibt unter anderem die Möglichkeit zu spenden über unsere Internetseite. Da finden sich die Kontaktdaten, unsere Kontodaten ganz einfach auf der Startseite. Und dann freuen wir uns über neue Fördermitglieder. Wir freuen uns über große Spenden, kleine Spenden. Jeder Beitrag zählt. Wir sind da sehr dankbar für.
Liebe Lavinia, liebe Judith, ich danke euch für das sehr interessante Gespräch. Das war Jüdische Geschichte kompakt, der gemeinsame Podcast vom Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam und dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Das Thema der aktuellen Staffel lautet Einschnitte, Sprechen und Schweigen über Antisemitismus und Gewalt. Mein Name ist Christoph Schulze und ich lade Sie ganz herzlich ein, auch bei der kommenden Folge wieder mit dabei zu sein. Vielen Dank.